Willkommen zu einer neuen Ausgabe auf diesem Predigt-Podcast. Das ist die Predigt vom Palmsonntag. Wie ich gestern in einem Vortrag gelernt habe, ist in der ursprünglichen Form die Feier vom Palmsonntag, Karfreitag, dazwischen natürlich der Gründonnerstag, und der Osternacht ursprünglich eine einzige Feier gewesen. Man feierte sozusagen bis Mitternacht ran und erwartete ab dann den Herrn, und kam er dann nicht, so setzte man mit der Eucharistiefeier fort. Aber schauen wir auf den Palmsonntag. Ich habe diesen Tag mit der Gemeinde in Piesteritz gefeiert. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man während des Gottesdienstes im Evangelium oder in der Predigt, wenn ich erleben darf, wenn es mich mit hineinzieht, wenn ich mich wie an diesem Tag mit den Leuten jubelnd an den Straßenrand von Jerusalem stellen kann, und innerlich das Gefühl zu haben, ich stehe jetzt da und er geht an mir vorüber. Ich darf ihn sehen. Das sind Momente von Gnadenmomente, die das Evangelium noch einmal sehr lebendig machen. Ich wünsche Ihnen für die Karwoche und auch für die Osternacht eine gesegnete, eine lebendige Zeit, und lassen Sie sich selbst mit in das Evangelium hineinnehmen, dass es nicht nur gehört wird, sondern dass Sie es erleben, dass Ihr Leben im Evangelium nicht eine Rolle spielt, sondern seinen Platz hat. Und nun das Evangelium vom Palmsonntag. Matthäus 21, 1 bis 11. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Die Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Die Passion lasse ich mal noch für die kommenden Tage. Das Evangelium vom Palmsonntag hat eine Prophetenstelle drin. Wenn man sich die letzten Berichte vom Leben Jesu anschaut und über die Auferstehung hinaus, dann nimmt die Dichte der Prophetenzitate mehr und mehr zu. Es wird immer deutlicher, das ist vorausgeahnt. Was da steht, passiert nicht irgendwie planlos, sondern es kommt, weil es so kommen musste, damit sich die Schrift erfüllt. Und so steht im Evangelium vom Einzug in Jerusalem bei Matthäus, Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Matthäus hat sich da beim Propheten Sacharja bedient, denn der schreibt das so ähnlich. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Drei Eckpunkte gleichen sich wirklich in den beiden Sätzen. Das eine ist Zion, das andere König und das dritte, scheinbar damit überhaupt nichts zu tun habend, ist der Esel oder die Eselin. So genau weiß man das nicht, welche Grammatik da nun zuschlägt. Das erste Zion, was ist damit gemeint? Spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bezeichnet sich die Kirche selbst als Tochter Zion, als Volk Gottes, als heilige Stadt Gottes, ohne irgendwelche Ortsgrenzen festzumachen. Ursprünglich aber meint Zion lediglich den Südosthügel Jerusalems, die alte Davidstadt. Als dann der Tempel gebaut wurde, dehnte sich das Ganze noch ein Stückchen weiter aus, bis auf den Nordhügel. Letztlich aber wurde ganz Jerusalem von den Propheten als die Hauptstadt der messianischen Heilserwartung angesehen. Kein bestimmter Bezirk mehr, obwohl der Tempel der Mittelpunkt ist. Allein diese Stadt, der Name Jerusalem, reicht aus, um die Vorahnung dessen zu haben, was geschehen wird, wenn der Messias, der Meschiach, der König kommt. Und der König ist das Zweite, was in den beiden Texten auftaucht. Dieser Titel ist unglaublich eng mit dem Leben Jesu in den unterschiedlichsten Abschnitten verbunden. Als die Sterndeuter aufbrechen, suchen sie den neugeborenen König der Welt. Sie suchen den, mit dem ein neues Zeitalter anbricht, dem sie ihre Reiche und ihre Macht untertan machen wollen. Pilatus selbst fragt dann Jesus, bist du ein König? Und letztlich steht es auf dem Brett am Kreuz Jesu, König der Juden. Drei ganz unterschiedliche Situationen. Die eine voller Hoffnung am Anfang, die zweite von Pilatus fragend. Die erste voller Hoffnung, weil etwas Neues anbrechen könnte. Die zweite voller Angst, weil wenn dieser König der ist, der verheißen wird, so kann der Kaiser in Rom zittern. Und das dritte Zeichen des Hohnes, des Spotts am Kreuz. So weit hat es dieser König gebracht, zu dem am Anfang drei Könige aufgebrochen sind. Was bleibt eigentlich? Nacktheit und Schande am Kreuz, Tod und Verderben. Im orientalischen Sinne meint König etwas anderes als bei uns. Wenn wir an Könige denken, dann haben wir Schlösser und Burgen, sei es Versailles oder Neuschwanstein vor Augen. König im Orientalischen hat aber auch eine Kultfunktion. Da ist der König Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er lässt den Menschen sozusagen die Segnungen Gottes zuteil werden. Er ist so ein Mittelwesen dazwischen. Und so versteht sich Jesus in diesem Selbstverständnis, wenn sie ihn als König anrufen, als der von Gott die Gnadengaben empfängt und sie dem Volk weiterschenkt. Wenn Sie sich an die letzte Taufe erinnern, bei der Sie dabei waren, dann kocht das Wort König genau dort auf. Wir werden zu Priestern, zu Propheten und zu Königen gesalbt. Nicht damit wir Macht erlangen und über andere herrschen, sondern damit wir so herrschen, dass die Gaben Gottes, die Segnungen Gottes an die Menschen weitergegeben werden, dass wir den Menschen segnend entgegentreten, ihnen Gutes sagen, so wie im Lateinischen segnen, benedicere, gut sagen heißt. König zu sein heißt zu segnen und zu schenken.
Das sind wohl die beiden theologischen Begriffe, die im Text vorkommen. Der dritte scheint damit überhaupt nichts zu tun haben. Das ist der Esel. Was macht eigentlich dieser Esel da drinne? Wenn wir jemanden zujubeln, uns auf jemanden freuen, die Spannung erwartet wird, dann bricht so ein Jubel auf. Wir lassen Menschen an verschiedenen Momenten hochjubeln. Und gerade in der letzten Woche haben wir erleben dürfen, wie Menschen auf den Straßen einer Königin zujubeln. Was erwartet man sich eigentlich von einem König oder von einer Königin? Was haben sich eigentlich die Menschen in Jerusalem erwartet? Jesus taucht da plötzlich als ein anderer auf. Vorher war er Lehrer, war Rabbi, er war Heiler, er war Arzt. Und nun plötzlich gebietend. Er gebietet jemandem, ihm seinen Esel zu überlassen. Und scheinbar passiert das ohne Widerstand. Und er reitet sogar. Er sitzt über den Menschen und geht an ihnen vorbei. Die Menschen erkennen, weil sie wahrscheinlich die Sache mit dem Propheten Sacharja im Kopf haben, dass der König, auf den sie warten müssen, nicht auf einem Schlachtross kommt, sondern auf einem Esel, dass das der Friedensbote Gottes ist. Dass das der ist, der König und Retter sein wird, dass er es ist, der Segen zu den Menschen bringt, und zwar liebend, dienend und verzeihend. Diese drei Zentralpunkte der Passion, die Liebe Jesu, die wir am Gründonnerstag in der Einsetzung der Eucharistie feiern, wo Jesus sich wie das Brot segnen lässt, zerteilen lässt, verzehren lässt, als Stärkung für viele. Wie Jesus sich letztlich dienend den anderen hingibt auf dem Kreuzweg, dass auch wir in ihm unsere Schwäche tragen und ertragen können, dass er dienend am Kreuzweg die Last der Welt getragen hat und dass er letztlich am Kreuz auch noch um Verzeihung bitten konnte für das, was man ihm angetan hat. Das ist der König, der erwartet wird, der Frieden für Israel bringt, aber nicht allen in Jerusalem ist dieser Jubel recht. Sie befürchten, wenn das noch mehr und mehr weitergeht, dann schlagen die Römer auf uns ein. Denn zum Pessachfest hatten sich 3 bis 4-mal so viele, wie es Einwohner in Jerusalem gibt, dort versammelt. Und natürlich war man mit der Besatzungsmacht der Römer unzufrieden, die einem unterdrückten und immer noch das Letzte an Steuern aus einem rauspressten. Und wenn dann plötzlich jemand kommt, der so eine Gegenpartei symbolisiert und die Massen aufpeitscht, dann passt das denen, die sich gut eingerichtet haben, die ihre Ruhe haben wollen, die in dem System gut funktionieren, überhaupt nicht. Dieser Jubel muss unterbunden werden und wenn das nicht so geht, dann muss der Grund des Jubels beseitigt werden. Der Grund des Jubels wird beseitigt, der wird letztendlich ans Kreuz geschlagen. Aber das Königtum Jesu, was mit dem Eintritt in Jerusalem so gefeiert wurde, hat kein Ende. Es kennt noch nicht mal Grenzlinien, es kennt nur Meilensteine. Und zwar jedes Mal dort, wo wir es schaffen, von unserem Schlachtross abzusteigen und dem Esel hinterherzulaufen, wenn wir aus Rücksicht auf andere anfangen, den eigenen Vorteil auch mal zu vernachlässigen. Wenn wir vom Schlachtross absteigen und nicht immer als Erster, als Alphatier voranreiten wollen, nicht immer der Stärkere sein wollen, sondern auch in der Schwäche des anderen gut leben können. Wenn wir dem Esel hinterherrennen und den ersten Schritt zur Versöhnung tun und wenn wir letztlich andere mit den Segnungen Gottes beschenken, dann ist Zion das Reich Gottes, wo Menschen in der Lage sind, auf den inneren Esel, auf das Lasttier zu setzen und nicht auf ein gepanzertes Ross, um die Welt zu erobern. Dann wird Einzug in Jerusalem möglich, hier mitten unter uns, mit unserem eigenen Jubel, mitten in dieser Welt.